Liebe Gemeinde, mit den gezeigten Bildern habe ich Ihnen und mir einiges zugemutet. Aber das Leid der Welt soll nicht aus dem Gottesdienst ausgeschlossen werden, insbesondere nicht heute, wo wir die Frage aufwerfen, weshalb Gott unverschuldetes Leiden zulässt. Wobei ich nicht nur an Hungersnöte, Krieg und Katastrophen denke, sondern auch an das persönliche Leid, das auch manche in unserer Mitte hier betrifft. Sei es eine Krankheit, die den Lebenshorizont in bedrohliche Nähe rücken lässt, oder chronische Kopfschmerzen, schlimme Erfahrungen in der Jugendzeit, die einem heute noch zu schaffen machen, oder Ausgrenzung am Arbeitsplatz oder in der Schule. Haben wir nicht alle etwas, das wir hier an die Wand projizieren könnten? Und plagte sie dabei auch schon mal die Frage, warum lässt Gott das zu? Es gibt Menschen, die es nicht beim Klagen belassen, sondern Gott auf die Anklagebank setzen. Wenn Gott behauptet, gut zu sein, wenn er sogar behauptet, die Welt zu lieben, kommt er da seiner Pflicht nach, wenn er Tag für Tag Menschen ins Unglück stürzt? Manche unserer Mitmenschen bekunden große Mühe, an einen guten Gott zu glauben, weil sie es nicht mit der manchmal harten Lebensrealität auf eine Reihe bringen. Einer brachte sein Unverständnis und seine Anklage mit einem Satz auf den Punkt. Angesichts der Not dieser Welt ist es für Gott besser, wenn es ihn nicht gibt. Jeanette Pfister hat als Katechetin mit ihren Schülern dieses Thema ebenfalls behandelt. Auch die Schüler waren betroffen ob dem Leid in der Welt. Auch sie stellten sich die Frage nach der Schuld und überlegten sich, was für eine Strafe angemessen sei. Und für sie war es dann klar, das musste die Todesstrafe sein. Aber kann man Gott für all das Leid verantwortlich machen? Und wer könnte ihn zum Tode verurteilen? Und dann kam die Überraschung. Wie staunten sie, als ihnen Jeanette klarmachte, unterbreitete, dass Gott tatsächlich die Todesstrafe erhalten hatte und auf sich genommen hatte. Gott wurde hingerichtet. Vor 2000 Jahren wurde Jesus gekreuzigt. Man könnte zwar Gott auch noch den Tod von Jesus zum Vorwurf machen. Was ist das für ein Gott, der seinen Sohn opfert? Aber wenn ich hier die Frage stelle, weshalb Gott Leiden zulässt, dann stelle ich diese Frage dem Gott der Bibel. Und die Bibel betont, dass Jesus und der himmlische Vater eins seien. Also derjenige, dem vorgeworfen wird, er lasse unverschuldetes Leid zu, hat als Unschuldiger selber maßloses Leid erlitten. Und die Bibel sagt noch mehr. Mit dem Tod am Kreuz hat Jesus das Leid der Welt getragen, und das Böse, das darin liegt, gesühnt. Gott hat also tatsächlich die Schuld der Welt auf seine Kappe genommen. Das bewegt mich immer wieder neu. Und darin liegt ein großer Trost. Gott weiß um die Not der Welt, um all das Leid, das uns Menschen plagt. Die Bibel behauptet nicht, dass Gott das Leid verhindert. Sie sagt aber, dass Gott es trägt. Und damit ist niemand von uns, in was für einer Not er auch stecken mag, mit seinem Leid allein gelassen. Warum Gott Leid zulässt, habe ich damit nicht beantwortet. Wichtig ist mir aber, dass wir das Pferd nicht von hinten aufzäumen. Wenn jemand von uns von Leid betroffen wird, dann ist die Antwort auf die Warum-Frage nicht das Vordringliche. Hinter der Frage lauert nämlich die Angst, dass Gott mich verlassen hat oder mich für etwas bestraft. Und dies muss zuerst geklärt werden. Und das habe ich mit dem Gesagten getan. Gott hat an sich das Leiden der Welt erduldet und die Strafe selbst getragen. Das ist unser Trost. Hören Sie, wie Paulus es im 2. Korintherbrief gleich zu Beginn sagt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Bedrängnis, so dass auch wir andere in all ihrer Bedrängnis zu trösten vermögen, mit dem Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie wir überschüttet werden mit dem Leiden Christi, so werden wir durch Christus auch überschüttet mit Trost. Aus diesem Trost heraus kann man sich nun der Frage nach dem Warum stellen. Weshalb lässt Gott unverschuldetes Leiden zu? Ich habe zwei Wege gefunden, dieser Frage auf die Spur zu kommen. Der erste Weg hat mit dem Wort Märtyrer zu tun. Ein Märtyrer im christlichen Sinne ist ein Mensch, der für die gute Nachricht von Jesus einsteht, obwohl er deswegen Leiden in Kauf nehmen muss. Der erste Märtyrer war Stephanus, der gesteinigt wurde, weil er an seinem Glauben an Jesus festhielt. Paulus, den ich soeben zitiert hatte, war bei den Anklägern. Später, als Paulus Christ wurde, folgte er dem Beispiel von Stephanus und scheute für sein Zeugnis keine Widerstände und auch kein Leiden. Solche Märtyrer gibt es auch heute. Bei Märtyrern müssen wir aber nicht nur an Menschen denken, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Märtyrer heißt Zeuge. Zeugen für Gott sind für mich auch die Christinnen und Christen, die unverschuldetes Leid erdulden und dennoch an Gott festhalten und ihn lieben. Mich beeindrucken Menschen, die bereit sind, mit ihrem Glauben schwierige Zeiten durchzustehen. Sie beeindrucken mich nicht nur, sie ermutigen mich auch, selber Gott treu zu bleiben und Zuversicht auszustrahlen, wo Angst lähmen könnte. Ich denke konkret an ein Ehepaar, das in meiner früheren Kirchgemeinde mir eine wertvolle Stütze war. Für unsere 4 Kinder waren sie liebe Ersatzgroßeltern und wenn ich eine schwierige Aufgabe hatte, war ich mir ihrer Fürbitte sicher. Dabei hätten die beiden Grund genug gehabt, Gott den Rücken zu kehren. 2 Söhne haben sie durch Unfälle verloren. Das hat zwar eine Wunde hinterlassen, die immer wieder schmerzte, aber sie haben Trost erlebt und können deshalb Trost und Zuversicht weitergeben. Diese beiden Menschen sind Zeugen für unseren Gott, gerade auch, weil sie nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens standen. Auch die Bibel kennt einen solchen Zeugen, Hiob. In seiner Geschichte ist die Frage nach dem Warum des Leidens das zentrale Thema. In der Einleitung der Hiobsgeschichte wird erzählt, wie Gott vor dem Teufel Hiob für seinen frommen Lebenswandel lobt. Der Teufel antwortet höhnisch, dass dies nicht verwunderlich sei, da er ja über alle Maßen mit Glück und Reichtum gesegnet sei. Gott verneint diesen Vorwurf und erlaubt deshalb dem Teufel, das zu prüfen und Hiob alles zu nehmen, mit dem er gesegnet ist, außer Leib und Leben. Damit beginnt die Leidensgeschichte Hiobs und sein Ringen mit Gott. Sie kennen vielleicht diese Erzählung und wissen, dass Hiob tatsächlich Gott treu blieb. So ist Hiob Zeuge für Gott und eine Ermutigung für alle nachfolgenden Generationen. Bemerkenswert in der Hiobsgeschichte ist die Art, wie auf die Frage nach dem Warum des Leidens geantwortet wird. Nämlich mit einer provokativen Gegenfrage Gottes an Hiob. Ich zitiere: Wer behauptet, mein Walten sei finster und redet ohne Einsicht? Gürte deine Lenden wie ein Mann, dann will ich dich fragen und du lehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Rede, wenn du es weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du es? Und dann kommen Dutzende von Fragen in diesem Stil. Hiob kapituliert. Siehe, ich bin zu gering. Was könnte ich dir erwidern? Worauf Gott ihn mit noch mehr Fragen herausfordert. Schließlich sagt Hiob: Ich weiß, dass du alles vermagst. Nichts, was du willst, ist dir unmöglich. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Er brauchte keine Antwort mehr auf die zuvor quälende Frage nach dem Warum seines Leidens. Dadurch, dass er die Gnade erhielt, alles durchzustehen, war er selbst die Antwort. Damit unterstreicht das biblische Zeugnis schon vor Jesus, dass es keinen Zweck hat, Gott anzuklagen und wegen erlittenem Leid zu hinterfragen. Seine Wege sind uns verborgen. Das Ringen mit Gott macht aber Sinn. Denn resignieren wäre das Schlimmste. Im Ringen bin ich noch lebendig und im Ringen mit Gott bin ich quasi mit ihm im Körperkontakt. Und wenn ich an den Punkt kommen muss, wo ich einsehe, dass Gott im Recht ist, bleibt mir als großer Gewinn die Erfahrung, dass ich im Leid Gott begegnet bin, dass er mir nicht ausweicht, dass er sich meiner Wut und Enttäuschung stellt. Gott ist da. So kann Leid, das mir zu Herzen oder an die Nieren geht, meine Beziehung zu Gott vertiefen. Die neu gewonnene Nähe wird meinen Mitmenschen nicht verborgen bleiben. Wer zu Gott sagen kann, nun habe ich dich mit eigenen Augen gesehen, dessen Augen strahlen dies auch aus. Weshalb lässt Gott unverschuldetes Leiden zu? Eine Antwort ist: Auf diese Weise haben schon viele bezeugen können, dass Gott ein lebendiger Trost ist. Und nun zum zweiten Weg auf die Frage, weshalb Gott unverschuldetes Leid zulässt. Ich lese dazu aus den Klageliedern, Kapitel 3. Hat Gott in Kummer gestürzt, dann erbarmt er sich, wie es der großen Zahl seiner Gnadenerweise entspricht. Denn nicht von Herzen hat er erniedrigt und die Menschen in Kummer gestürzt. Da wird klar gesagt, dass es Gott ist, der Leid zugefügt hat. Aber auch, dass er es nicht gerne gemacht hat und sich wieder erbarmen will. Was hat denn dazu geführt, dass Gott sich genötigt sah, Leid über ein Volk oder über jemanden zu bringen? Die Klagelieder sind Dokument aus einer Zeit, als das Volk Israel unter Krieg und Fremdherrschaft litt. Jeremia, der die Klagelieder schrieb, deutete die Not als Folge der Abkehr von Gott und als Aufruf, sich wieder Gott zuzuwenden. So wie es Hosea später sagte: Auf und lasst uns zurückkehren zum Herrn, denn er hat zerrissen und er wird uns heilen. Er hat geschlagen und er wird uns verbinden. Die Gemeinschaft mit Gott ist das Wichtigste für uns. Nur wenn wir bei ihm sind, sind wir auch bei uns selber. Nur wenn wir mit ihm Frieden haben, finden wir unseren Frieden. Aber ist uns das wirklich klar? Ist die Nähe Gottes das, was wir von Herzen wünschen? Und suchen wir seinen Frieden oder wollen wir in erster Linie unseren Frieden haben? Freuen wir uns Tag für Tag über Gott oder rufen wir ihn nur in der Not? Das ist der Knackpunkt. Weshalb kümmern sich so viele Menschen nur dann um den guten Gott, wenn sie in Not sind? Oder anders gefragt, weshalb kann sich Gott oft nur mit Leid Gehör verschaffen? Weshalb sind wir blind für seine schönen Manifestationen? An das Gute gewöhnen wir uns viel zu schnell, nehmen es als Selbstverständlichkeit in Anspruch oder ignorieren es gar. Da wandere ich mit den Konfirmanden dem faszinierenden Creux du Vent entlang. Ich bin beeindruckt von diesem herrlichen Naturschauspiel und sprachlos wegen einer Konfirmandin. Anstatt einen Blick über die